ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Fernseher. Vor 100 Jahren hat der Schotte John Logie Baird das erste mechanische Modell von dir vorgeführt. Und es hat zwar nicht allzu viel mehr mit dem zu tun, was heute in vielen Wohnzimmern steht, aber man kann sagen, eine absolute Erfolgsstory, auch wenn die tägliche Nutzungsdauer des Fernsehkonsums stetig sinkt, 158 Minuten sind es täglich immer noch. Aber das bewegte Bild stirbt nicht aus, es verlagert sich nur immer mehr ins Internet, zu YouTube, den Streaming-Plattformen und natürlich auch Social Media. Themen, die uns heute auch im Medienmagazin beschäftigen. Wir schauen uns an, wie sich der Reformstaatsvertrag auf das Angebot der Tagesschau ausgewirkt hat. Wir stellen Ihnen einen Podcast vor, der sich mit Bianca Heinicke beschäftigt, besser bekannt als Bibis Beauty Palace, und welche Rolle die Plattformen für ihren Erfolg gespielt haben. Und wir ordnen die Bilder auf Social Media über Iran ein, gemeinsam mit dem ARD-Faktenfinder.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Sigelko.
Ja, das ist unser Faktenfinder auch hier im Medienmagazin. Heute schauen wir gemeinsam in den Iran. Hallo Pascal.
Moin, hi.
Die jüngste Protestwelle im Iran begann Ende Dezember, ausgelöst durch eine sich zuspitzende Wirtschaftskrise und die steigende Inflation. Die Demonstrationen weiteten sich schnell zu landesweiten Protesten gegen das autoritäre Regime der Islamischen Republik aus, das seinerseits mit massiver brutaler Gewalt reagierte. Durch die andauernde Kommunikationssperre im Iran, wir haben darüber bereits auch im Medienmagazin berichtet, ist es schwer, an verlässliche Informationen aus dem Land zu kommen. Es kursieren unterschiedliche Opferzahlen und auch jede Menge Falschinformationen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, Pascal. Die Spannweite der mutmaßlichen Opferzahlen beispielsweise bei den Protesten im Iran, die variiert ja nach Quelle sehr stark. Welche Quellen stehen sich denn hier gegenüber und wie kommen diese unterschiedlichen, ja doch sehr unterschiedlichen Zahlen zum Teil zustande?
Ja, also zum einen muss man einfach sagen, ist die grundlegende Situation momentan einfach sehr unübersichtlich, sowohl für Menschenrechtsorganisationen als auch für Journalisten. Und das hat natürlich den einen Grund, den du schon angesprochen hast, die Kommunikationssperre. Und generell ist es einfach so, dass die Pressefreiheit im Iran quasi nicht existent ist. Und das sorgt dafür, dass halt diese verschiedenen Zahlen kursieren. Unabhängig überprüfen lassen sich derzeit halt leider alle nicht. Aber ich kann ja so ein bisschen versuchen zu erklären, wie überhaupt diese Zahlen zustande kommen. Das heißt, zum einen gibt es halt Zahlen, die bereits von mehreren 10.000 Toten sprechen. Das sind oft Medienberichte, die sich zum Beispiel aufgrund von Augenzeugenberichten aus iranischen Notaufnahmen oder anderen Dokumenten, die einfach dann sozusagen geguckt haben, wenn man das hochrechnet, wie viele Tote es dann ungefähr geben müsste. Das heißt, es sind eher Schätzungen und Hochrechnungen, aber schon auch auf Grundlage von validen Daten. Und dann gibt es Menschenrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Human Rights Activists News Agency. Das ist so eine der Quellen, die eigentlich oft zitiert wird. Die versuchen halt tatsächlich jeden einzelnen Fall zu dokumentieren. Die nutzen zum Beispiel ein Netzwerk an Kontakten, dann werten die noch Bilder und Videos aus, die ihnen zugespielt werden. Und das ist natürlich alles sehr aufwendig und dauert einfach viel länger. Deswegen spricht diese Organisation derzeit von mindestens 6.200 Toten. Aber sie sagen auch, es könnten noch theoretisch bis zu 17.000 mögliche weitere Todesfälle dazukommen, weil die halt noch untersucht werden.
Welche Manipulationsmuster siehst du hier im Kontext dann mit der iranischen Regierung selbst?
Ja, also wir sehen zum einen, dass das iranische Regime versucht, die wahren Ausmaße dieser Proteste zu verschleiern, also vor allem mit Blick natürlich auf die Todeszahlen. Das gelingt ihnen so gesehen natürlich durch die Internetsperre ganz gut, dass möglichst wenig Informationen überhaupt noch draußen klingen. Und dann versucht das Regime halt auch, die Opferzahlen möglichst niedrig zu halten. Also die Opferzahlen, die das Regime bislang bekannt gegeben haben, sind deutlich niedriger als das, was es halt an Schätzungen und auch bislang dokumentierten Fällen von anderen glaubwürdigen Organisationen und Medien gibt. Und dann ist es noch so, dass das Regime vor allem versucht, so ein Narrativ zu setzen, dass es halt auch sehr viele Tote zum Beispiel unter den Einsatzkräften der iranischen Regierung gäbe oder dass viele der Demonstranten in Wahrheit Terroristen sein sollen oder Angehörige einer Miliz. Und das ist halt alles so, dass eigentlich die Zahlen von so Menschenrechtsorganisationen denen deutlich widersprechen, weil auch das wird dokumentiert sozusagen, wie viele zum Beispiel von den Toten oder Todesfällen halt Einsatzkräfte der iranischen Regierung gewesen sind. Da ist es momentan so, dass zum Beispiel von diesen gut 6.000 Fällen, die dokumentiert worden sind von Toten, die allermeisten halt Protestierende gewesen sind und nur etwa 200 davon wirklich Einsatzkräfte der Regierung waren. Zudem gibt es auch noch Berichte von Menschenrechtsorganisationen, dass halt Angehörige, die ihre Leichnamen oder die Leichnamen ihrer getöteten Familienmitglieder abholen wollten, dass sie das halt nur konnten, wenn sie unterschrieben haben, dass sie eigentlich Mitglieder der Milizen zum Beispiel waren oder dass ihre Angehörigen Mitglieder der Sicherheitsbehörden waren, um halt genau dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass angeblich halt besonders viele von diesen Todesopfern in Wahrheit gar keine normalen Protestierenden waren.
Gerade wenn ja die Wahrheit sich so schwer überprüfen lässt, wie das ja auch im Falle des Irans eben ist, dann gedeihen ja Fake News. Also es gibt Videos von Gegendemonstrationen. Es gibt aber auch Videos von regimetreuen Demonstrationen im Netz. Es gibt Videos, die Hallen voller Leichen zeigen, brennende Regierungsgebäude auf der anderen Seite. Wie sind diese Bilder und Videos einzuordnen?
Also auch da ist natürlich einfach die grundlegende Problematik, dass es nur sehr wenig offizielle Aufnahmen gibt derzeit, ne, weil es einfach diese Kommunikationssperre gibt und weil halt einfach Journalisten von dort nicht frei berichten können. Deswegen ist es halt so, dass momentan sehr viele Bilder und Videos vor allem in sozialen Netzwerken kursieren und dort hochgeladen werden und halt angeblich aktuell sein sollen. Viele davon sind es jedoch nicht. Die sind dann zum Beispiel deutlich älter oder sie wurden gar nicht im Iran aufgenommen. Sowas lässt sich aber alles eigentlich relativ leicht mit einer Bilderrückwärtssuche auch, sage ich mal, von hier zum Beispiel von Hamburg aus herausfinden. Und sage ich mal, bei den Fällen, die für glaubwürdig gehalten werden, da können wir halt auch immer noch mal zumindest so anhand von Tools versuchen, bestimmte Merkmale eines Videos zu überprüfen, ob das vielleicht zumindest wirklich sein kann oder ob es eher unwahrscheinlich ist, dass es echt ist. Zum Beispiel, wenn behauptet wird, dass ein Video in einer bestimmten Stadt aufgenommen worden ist, dann können wir halt gucken, gibt es zum Beispiel markante Gebäude in dem Video oder in dem Bild? Finden sich diese markanten Gebäude auch zum Beispiel in so Kartendiensten wie Google Street View, wo man ja quasi durch Städte virtuell gehen kann? Dann kann man auch das Wetter zum Beispiel anhand von Wetterarchiven abgleichen. Das heißt, wir können gucken, war das Wetter an dem und dem Tag in dem und dem Ort tatsächlich so, wie es auch in dem Video zum Beispiel ist? Und was wir ebenfalls auch noch machen können, ist zum Beispiel zu gucken, wie war der Sonnenstand zu einem bestimmten, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, um zum Beispiel zu gucken, ob die Schatten logisch fallen, also ob die Schatten wirklich so fallen in dem Video, wie sie es eigentlich hätten müssen, an dem Tag, in diesem bestimmten Ort. Und das sind halt alles so Sachen, die natürlich nicht reichen, um jetzt mit einer hundertprozentigen Sicherheit zu sagen, ob ein Video oder ein Bild echt ist oder nicht. Aber es sind zumindest sehr starke Indizien, die dafür hinweisen können, ob etwas vielleicht wirklich dort passiert ist oder vielleicht schon deutlich älter ist. Und man kann halt schon sagen, dass zum Beispiel auch einzelne Videos, die jetzt sich verifizieren ließen, schon einfach einen Eindruck darüber entwecken, wie schlimm die Lage wirklich ist. Also es gibt Aufnahmen von von Leichensäcken in Hallen, die einfach darauf hindeuten, dass alleine an einigen Orten schon hunderte Tote liegen.
Nun gibt es ja eine große Angst auch vor einem Krieg möglicherweise mit den USA. Donald Trump hat angekündigt, Kriegsschiffe in Richtung Iran zu schicken. Also die sind dort mittlerweile auch angekommen, spricht auf der anderen Seite aber auch von einer möglichen diplomatischen Lösung. Nun sind ja sowohl die Informationen des US-Präsidenten als auch die der iranischen Regierung durchaus mit Vorsicht zu genießen. Wie kann man denn in dieser Gemengelage Informationen verifizieren?
Also in solchen Situationen ist es eigentlich für uns vor allem so ein Mix aus verschiedenen Optionen. Also zum einen haben wir in der ARD natürlich das große Privileg, dass wir ein sehr großes Netzwerk haben an Korrespondentinnen und Korrespondenten, die weltweit im Einsatz sind und die zudem auch Kontakte haben in Länder, aus denen sie vielleicht selbst nicht berichten dürfen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die großen Nachrichtenagenturen, wie zum Beispiel die DPA. Also es gibt dennoch verlässliche Informationen, wenn auch insgesamt deutlich weniger, als wenn man es, wie man es vielleicht aus anderen Ländern gewohnt ist. Jetzt mit Blick zum Beispiel auf die möglichen Truppenbewegungen. Es gibt auch sowas wie Schiffs- und Flugzeugtracker, mit denen sich halt die Bewegung von Schiffen und Flugzeugen nachvollziehen lassen, unter bestimmten Bedingungen zumindest. Und da ist es jetzt auch so, dass zum Beispiel, ich sag mal so, in der Community von Experten es zumindest so die Spekulationen gibt, dass es halt jetzt vielleicht doch zu einem militärischen Eingreifen kommen könnte, weil halt einfach momentan sehr viele Bewegungen, was Schiffe angeht, was Flugzeuge angeht, Richtung Nahen Osten gehen. Und das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen zwar mit Spekulation behaftet, aber ein mögliches Indiz, um da auch nochmal an Quellen zu kommen.
Pascal Segelko darüber, wie die Nachrichten über Iran auf Social Media und den Quellen aus den USA und Iran zu bewerten sind. Vielen Dank, Pascal.
Gerne.
Am 1. Dezember des letzten Jahres ist eine Novelle des Rundfunkstaatsvertrags in Kraft getreten. Damit wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland grundlegend reformiert. Ziel ist es, das Angebot von ARD und ZDF schlanker, günstiger und auch digitaler zu machen. Zum 1. Dezember startete auch die Tagesschau deshalb mit einer neuen Version der Tagesschau-App, die mehr als zuvor auf audiovisuelle Inhalte setzt. Auch das eine Vorgabe des Reformstaatsvertrags. Und infolgedessen befürchtete die ARD Tempo- und Reichweitenverluste sowie eine
geringere Sichtbarkeit der ARD-Angebote in den Suchmaschinen. Wie deutlich sind nun die Auswirkungen für die Tagesschau tatsächlich? Das bespreche ich nun mit der verantwortlichen Redakteurin Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD Aktuell. Hallo Frau Leopold.
Schönen guten Tag.
Wie hat sich das Angebot der Tagesschau erst einmal auf den digitalen Kanälen seit dem 1. Dezember verändert?
Ja, also vorab, ich kann wirklich nur über meinen kleinen Angebotspark sozusagen sprechen. Das ist die Tagesschau.de Website und die Tagesschau-App. Ja, also ganz konkret, es wurde ja schon angesprochen, haben wir reagiert mit einer neuen Version unserer Tagesschau-App. Wir haben ja schon vorher in der Tagesschau-App sehr viel auf Vertical Video gesetzt und das haben wir eben nochmal gestärkt, diese Video-Integration. Wir haben erstmals auch unsere Social-Videos integriert. Auch das wichtig, auch aus dem Reformstaatsvertrag, dass wir Erstplattformen auch stärken. Also dass wir nicht nur auf die Drittplattformen setzen, sondern auch den Dialog und die Interaktion stärken wollen über unsere eigenen digitalen Plattformen. Also das ist erstmal eine sichtbare Veränderung. Man kann sagen, das ist jetzt auch so die Frage war nach der Reaktion und nach der Folge, dass das nicht alle nur ganz toll fanden, unsere Nutzenden. Also die Reaktion, die man auch im App Store nachlesen kann, ist schon auch, huch, wo sind denn eigentlich eure Nachrichtentexte hin? Da kann man sagen, wir haben weiterhin auch Nachrichtenmeldungen im Angebot. Sie sind eben nur gerade bei der Videoansicht sozusagen hinter einem Swipe versteckt. Und wir folgen natürlich den strengeren Regeln, was Texte angeht. Das machen wir sowohl im Web als auch in der App.
Es sollen eben nicht mehr so viele Texte angeboten werden, weil man presseähnliche Erzeugnisse macht, so betitelt man das Ganze. Und das sollen eben eigentlich ARD und ZDF so nicht machen, sondern deswegen ja auch die audiovisuellen Inhalte sollte man eher auf genau diese Inhalte, die originär sozusagen aus dem Rundfunk kommen, setzen. Nun ist aber Text eben genau das, was ja besonders gut googelbar ist oder über Suchmaschinen auffindbar ist. Deswegen auch diese vermuteten Reichweitenverluste unter anderem. Und ich habe heute mal das Thema Iran gegoogelt. In den Schlagzeilen taucht die Tagesschau beispielsweise nicht auf, aber sie ist einer meiner Top-Treffer dann direkt darunter. Was sagt denn Ihre Auswertung dazu, wie sichtbar die Angebote weiterhin in den Suchmaschinen sind?
Also ehrlich gesagt ist unsere Auswertung an dem Punkt, dass sie noch nicht ein finales Urteil fällen kann. Wir beobachten das jetzt sehr engmaschig. Tatsächlich ist es ja so, dass der Reformstaatsvertrag sicherlich ein großer Hammer ist, der gefallen ist. Aber wir haben ja auch gerade zu tun mit einer großen KI-Umwälzung, gerade auch im Bereich Suche und Nachrichtensuche. Und auch das hat ja Folgen für Sichtbarkeit oder für Auffindbarkeit von News. Also wir erleben noch stärker als zuvor so die Granularisierung der Nachrichten in einfach verschiedenste Rezeptionssituationen. Und darauf wollen wir uns gut vorbereiten mit eben dem, was wir dürfen, was wir können. Und insofern ist es eher fraglich, wie so Nachrichtendestinationen sich gerade in der Bedeutung entwickeln. Also wie relevant bleiben denn Nachrichtenwebsites, wie relevant bleiben Nachrichten-Apps, übrigens auch für die Verlage, ne? Wie relevant bleiben Bezahlangebote, originäre und proprietäre, wenn sich Nutzungsverhalten nicht mehr nur über die Sidedoors der Suchmaschinen entwickelt, sondern eben auch über KI-Agenten.
Also das beobachten wir. Dann halt direkt schon das Ergebnis ausgegeben wird. Also man hat sozusagen gar nicht mehr die Notwendigkeit, auf die Seite der Tagesschau beispielsweise zu gehen.
Ja, oder auf die Seite der ZDF heute oder auf die Seite der FAZ oder so. Also es ist kein Lex Tagesschau, dass KI das Nutzungsverhalten von Nachrichten verändert und das beobachten wir. Aber ich will mich gar nicht da auch so drum rumdrücken um eine konkrete Aussage. Also wir beobachten, dass wir unterm Vorjahrestraffic gerade liegen in der Reichweite, circa 10%. Aber es ist aus unserer Sicht noch zu früh, um das als generellen Trend auszumachen, weil einfach viele intervenierende Variablen, wie gesagt, da noch im Raum stehen. Und wir erwarten einfach auch ein starkes Nachrichtenjahr. Das kommt auch dazu. Wir haben Landtagswahlen, die sorgen für viel Interesse an Nachrichten. Kurzum, wir haben es im Blick, wir beobachten das, wir bleiben dran und wir machen unsere Arbeit so gut, wie es geht.
Beobachten einerseits, aber eben natürlich auch anpacken. Also was tut jetzt konkret die Tagesschau als auch ja die stärkste Nachrichtenmarke innerhalb der ARD, um auch weiterhin präsent zu sein?
Ja, also zum einen versuchen wir das, was die Leute jetzt machen an Nachrichtennutzung, eben auch zu bedienen. Und dazu gehören halt auch Nachrichtenartikel im Internet. Die ARD hat ja nicht, und das ZDF hat ja nicht verboten bekommen, generell auch Nachrichten in Textform zu verbreiten. Aber es gibt viel, viel strengere Regeln. Es muss einen ganz klaren Sendungsbezug geben. Es gilt eigentlich auch, das gilt immer das Prinzip Sendung first, Text second. Daran halten wir uns. Es gibt ein paar Ausnahmen auf einer Positivliste, die definiert worden ist. Das sind Faktenchecks in einem bestimmten Rahmen. Und Live-Blogs in Breaking-News-Situationen, das hilft uns natürlich, einfach schnell reaktionsfähig zu bleiben und wirklich das Grundbedürfnis an Nachrichten dann auch zu erfüllen in großen Nachrichtenlagen. Davon hatten wir auch dieses Jahr schon einige. Also weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hat so Ende Januar, man denkt, man hat eigentlich schon das halbe Jahr hinter sich mit
Ja.
Iran, Venezuela und Minneapolis und was auch immer dann alles noch so los war. Also das ist sozusagen in dieser Logik der beidhändigen Geschäftsführung versuchen wir das klassische normale Geschäft auf unseren Erstplattformen und natürlich auch auf Social Media weiter zu bedienen. Und parallel entwickeln wir in unserem Lab, aber auch mit dem NDR zusammen, auch KI-Arbeitsgruppen, Gedanken darüber, was wir eigentlich tun können für die Auffindbarkeit unserer Inhalte eben durch KI-Agenten auch. Das geht auch darum, wie wir KI anwenden in unseren Arbeitsprozess. Da ist aber ganz klar, am Ende steht immer ein Mensch. Also es wird von uns keine reinen KI-generierten Texte geben. Ich habe das gelesen diese Woche bei einem Mitbewerber aus dem Verlagsumfeld. Da sind dann einfach auch falsche Informationen online gegangen durch KI-Halluzinationen. Das soll uns nie passieren, im besten Fall, und wird uns, glaube ich, auch nicht passieren. Aber ja, es gibt jetzt nicht die eine perfekte Methode, um durch KI weiter relevant zu bleiben, sondern es wird verschiedene Dinge geben, die wir ausprobieren und testen. Und am Ende ist das Wichtigste, was wir machen können, einfach einen guten Job machen. Vertrauen halten der Leute in unsere Marke, damit klar ist, wenn es ernst wird, dann komme ich zur Tagesschau. Dann gehe ich auf die Erstplattform, dann schalte ich den Fernseher an, dann gucke ich auf Tagesschau 24, gucke ich in die Tagesschau-App. Darauf setzen wir schon auch noch als Nutzungseffekt.
Das war Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell, über die Veränderungen bei der Tagesschau, nachdem der neue Rundfunkstaatsvertrag in Kraft getreten ist. Vielen Dank, Frau Leopold, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute wisst ihr genauso viel wie ich, was mich in diesem Video erwarten wird. Denn der Julian hat ganz viele Produkte gekauft und ist der Meinung, dass ich nicht erraten kann, was das für ein Produkt ist, beziehungsweise wofür das Produkt ist. Ne?
Ja, kennen Sie diese Frau? Das ist Bianca Heinicke alias Bibis Beauty Palace in einem ihrer älteren YouTube-Videos. Sie war die Influencerin Deutschlands, bevor sie für eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden ist. Ein neuer Podcast des MDR widmet sich ihrer Geschichte und den Dynamiken sozialer Medien. Mehr dazu gleich. Mit Bibis Beauty Palace war Bianca Heinicke eine der größten Social Media Stars Deutschlands. Bibis Videos, ihr Humor und die scheinbar perfekte Beziehung zu ihrem damaligen Partner schafften Nähe und Vertrauen. Die Fans fühlten sich verstanden, begleitet, ja sogar geliebt. Und der neue MDR-Podcast Bibis Palace – Freundschaft für Likes beschäftigt sich genau mit diesem Phänomen.
Wenn ich mich mit Michelle und Cassie über ihre intensive Fanzeit unterhalte, dann passiert es schnell, dass ich eine Sache einfach vergesse. Diese Fans haben Bibi zur Millionärin gemacht. Das war ihr Geschäftsmodell. Und trotzdem sehen viele dieser Fans Bibi bis heute als eine Art Freundin und nicht als Unternehmerin.
Influencer-Marketing ist das erfolgreichste und effektivste Marketing-Tool, was es je gab.
Das ist Johanna Degen. Sie ist Psychologin und erforscht, wie Leute sich über einen Bildschirm mit berühmten Menschen quasi anfreunden. Promis, die sie eigentlich gar nicht persönlich kennen.
Und warum ist es so erfolgreich? Weil es auf der Beziehungsebene hocheffektiv ist. Und das ist eine Billionenindustrie. Einige wenige werden reich und auf jeden Fall ist es das Effektivste, was man je im Marketing hinbekommen hat, weil es über Identifizierung funktioniert.
Aus Klicks werden Likes, aus Likes werden Abonnements und schließlich ein Imperium mit Millionenumsätzen im Fall von Bianca Heinicke. Dann verschwindet sie 2022 plötzlich von der Bildfläche und taucht erst im Januar 2024 wieder auf. Wie konnte Bibi zu diesem Phänomen werden? Welche Rolle spielen Social-Media-Plattformen und Algorithmen dabei? Das beschäftigt uns jetzt hier im Medienmagazin. Anne Wiehan ist die Host von Bibis Palace Freundschaft für Likes und jetzt bei mir zu Gast. Hallo Anne.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein.
Bibi Bianca Heinicke war die Influencerin Deutschlands und hat 2012 ihren Kanal gestartet. Warum konnte sie eine solch enorme Reichweite entwickeln und welche Rolle haben dabei frühe Kooperationen beim Wachstum gespielt?
Also ich glaube, was man erstmal sagen kann, ist, dass Bianca Bibi zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also YouTube war ja früher noch viel mehr handmade, mehr experimentell und erst später ging dann so eine Art Goldrush los, als man gemerkt hat, okay, das ist gar nicht nur eine Plattform, wo man irgendwie verwackelte Handykamera-Videos hochlädt, sondern da kann auch ein richtiges Imperium hinterstecken oder damit kann man auch Geld verdienen. Und genau in dieser Umbruchphase hat Bibi ihren Kanal gestartet und das war ziemlich clever, weil sie eben auch YouTube von Anfang an als eine potenzielle Einkommensquelle gesehen hat und sich dadurch sehr schnell professionalisiert hat. Zum Beispiel hat sie uns im Interview erzählt, dass sie eine der ersten überhaupt war, die Kooperationen gemacht hat. Also sie hat zum Beispiel ganz konkret angefangen, Marken anzuschreiben, die sie cool fand und hat die wiederum dann erstmal auf die Idee gebracht, dass man ja mit YouTuberInnen kooperieren kann. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie sich ganz schnell professionalisiert hat. Was man, glaube ich, auch noch sagen kann, ist, dass YouTube ja, wie wir es heute kennen, vor 15 Jahren noch ein bisschen anders war. Also man hatte noch mehr Freiraum, es gab vielleicht auch noch nicht so viel Konkurrenz und dadurch hatte Bianca ganz viel Potenzial, sich auszuprobieren, ihre Nische zu finden, hat sich zum Beispiel auch viel an YouTube-Trends orientiert, hat auch viele Trends aus den USA übernommen und quasi nach Deutschland gebracht. Und wenn ich ein kleines Fazit sozusagen jetzt ziehen müsste, kann man sagen, damals gab es noch nicht so viele Regeln auf YouTube und das hat ihr total in die Karten gespielt, aber es war auch dadurch, dass es eben noch so ein regelfreier Raum war, quasi, war es eben auch ein schwieriges Arbeitsumfeld und das hat dann letztendlich auch zum Teil mit zu ihrem Breakdown geführt.
Was du erzählst, illustriert ja auch ganz deutlich, dass Bianca Heinicke doch eine ziemlich, eine ziemliche Unternehmerin ist. Also sie ist sehr strategisch vorgegangen auf ihrem Kanal und trotzdem haben natürlich ihre Fans, ihre Followerinnen und Follower sie eher als eine Freundin wahrgenommen. Das ist ja nicht ganz unkritisch. Welche Verantwortung trägt denn die Plattform dafür, wenn ja häufig eben auch sehr junge Nutzerinnen und Nutzer systematisch an Influencer wie zum Beispiel eine Bibi Beauty Palace gebunden werden?
Also da müssen wir erstmal sagen, dass wir dem Ganzen eine große Verantwortung zuschreiben. Also ein Schwerpunkt, wenn wir im Podcast Social Media kritisieren, ist, dass wir der Meinung sind, dass PlattformbetreiberInnen zu wenig Verantwortung übernehmen und auch zu wenig Verantwortung gerade für junge NutzerInnen übernehmen. Die schieben das gerne mal so ein bisschen auf InfluencerInnen ab. Die wiederum tragen natürlich auch eine Verantwortung für ihre Inhalte. Aber ich finde, ein Experte in unserem Podcast hat das ziemlich gut getroffen. Der hat so formuliert und gesagt, don't hate the player, hate the game. Und das ist auch so ein bisschen ein Fazit, was wir am Ende ziehen. Wir wissen natürlich auch nicht so genau, wie diese Algorithmen funktionieren, weil das verraten die Plattformen nicht, aber es sind natürlich Muster zu erkennen. Also es ist kein Zufall, dass eine Bianca, die, sage ich mal, so ein Bubblegum-Content macht und viele Themen bedient, die irgendwie junge Mädchen interessieren, dass die dann vor allem jüngeren Mädchen und Frauen ausgespielt wird. Und ich glaube, was gerade so auch in Bezug auf den Jugendschutz ein wichtiger Punkt ist und was auch kritisiert werden muss, ist, dass heute Social-Media-Algorithmen oft sehr problematische Dinge pushen. Also wir reden da von Fake News, extrem politischen oder auch menschenfeindlichen Ansichten. Und das ist so emotionalisierter Content, den die Plattformen viel, viel mehr pushen, weil sie eben dazu führen, uns lange auf den Plattformen zu halten. Und das sehen wir auf jeden Fall als Problem.
Du hast es gerade schon angesprochen, unser Engagement ist die Währung der Plattformen. Wie würdest du das beschreiben? Welche Funktion erfüllen InfluencerInnen darin?
Ich glaube, ich würde sagen, oder was auch mein Team und ich oft gesagt haben, ist, dass die Influencer quasi die Schnittstelle sind. Ich weiß noch, unsere AutorInnen Lisa und Levin, die haben so eine Metapher immer genutzt und haben gesagt, Insta, TikTok und Co., das sind die Spielfelder und die Influencer sind quasi die SpielerInnen auf diesem Spielfeld. Und was man auch sagen kann, ist, wenn wir einer Social-Media-Persönlichkeit ganz doll vertrauen, desto dankbarer sind wir für deren Produktempfehlungen. Das hat uns zum Beispiel eine Psychologin im Podcast erklärt. Und das ist natürlich total abgefahren, weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine Werbung von InfluencerInnen sehen, zu denen wir vielleicht eine Beziehung haben oder denen wir vertrauen, dann nehmen wir deren Produktplatzierungen und Werbungen als ehrlichen Tipp wahr und gar nicht als Werbung. Und das führt natürlich auch dazu, dass InfluencerInnen von ihren Fans ganz oft gar nicht als UnternehmerInnen gesehen werden, sondern als Freunde, die ihnen halt einfach einen ehrlichen Tipp geben.
Das heißt, das ist natürlich eine ganz schön problematische Geschichte, weil natürlich das ganze System letztlich davon profitiert, dass Kinder oder Jugendliche eben emotionale Bindungen zu InfluencerInnen entwickeln und diese Nähe sich eben später in Konsum übersetzt. Was ist euer Fazit dazu?
Also wir sehen auf jeden Fall eine Problematik in diesem System, weil es eben vor allem auch Kinder und Jugendliche beeinflusst und die sind einfach noch am leichtesten zu influenzen, sage ich mal, und das kann dann ganz schnell ausgenutzt werden. Wenn man auf InfluencerInnen und ihre jungen ZuschauerInnen blickt, dann sehen wir auch oft dieses Phänomen, dass Kinder und Jugendliche ihren Stars versuchen nachzueifern und noch mehr sie unterstützen zu wollen, gerade wenn die vielleicht eigene Produkte haben. Was wir auch noch sehen, ist, dass sehr erfolgreiche Influencer, zu denen auch Bianca gehört, ganz oft unrealistische Lebensstandards setzen. Also Kinder und Jugendliche sehen dann vielleicht auch den Luxus, in dem diese Menschen leben und bekommen ein total falsches Bild von so einem vermeintlich idealen Leben. Und ich glaube, das sind alles Aspekte, weswegen wir heute eben auch in vielen Ländern über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche sprechen. Aber welches Fazit wir für uns im Podcast ziehen, ist, dass wir uns fragen, ist denn so ein Verbot wirklich sinnvoll oder braucht es nicht eher erstens mehr Aufklärung, also Stichwort Medienkompetenz, und zweitens vor allem politische Entscheidungen, die dann dafür sorgen, dass die ganz großen Plattformen wie Meta eben kein Monopol mehr im digitalen Raum haben.
Und auch das sind Themen, die uns im Medienmagazin bereits beschäftigt haben. Letzte Woche ging es unter anderem um das Thema Altersverifikation und Social-Media-Verbote für Jugendliche. Wenn Sie das interessiert, hören Sie doch gerne in unseren Podcast rein. Und natürlich auch in den von Anne Wiehahn. Alle 5 Folgen von Bibis Palace Freundschaft für Likes gibt's ab dem 2. Februar exklusiv in der ARD Audiothek. Und gut, dass ich keine Influencerin bin, sonst könnten Sie mich jetzt im Internet beobachten, wie ich zu den Songs hier bei Radio 1 tanze. Bin ich aber nicht. Ich tanze jetzt ganz alleine. Sie vielleicht auch. Zu dem hier, Milan Ring, Leo.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Um unabhängigen Journalismus und Medienvielfalt zu sichern, will die SPD große, reichweitenstarke Online-Plattformen stärker zur Kasse bitten. Das Parteipräsidium beschloss am Montag eine medienpolitische Grundsatzvorlage, die eine Digitalsteuer für Plattformen und Suchmaschinen vorsieht, die journalistische Inhalte nutzen. Die Einnahmen sollen gezielt in die Förderung des Medienstandorts Deutschland fließen. Mit dem Beschluss greift die SPD ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD auf, in dem die Prüfung einer solchen Plattformsteuer vereinbart wurde. Unterstützung kommt auch von der Gewerkschaft Verdi, die den Vorstoß ausdrücklich begrüßt. Der gemeinnützige Journalismusverein Netzwerk Recherche hat mit Unterstützung der Zeitstiftung Bucerius den Support Desk Lokale Recherche gestartet. Ziel ist es, lokale Recherchen zu stärken. Viele Lokaljournalistinnen und Journalisten stehen bei Recherchen vor ähnlichen Fragen. Wie komme ich an verlässliche Informationen? Welche Tools helfen weiter? Und wo liegen die ethischen Grenzen? Der kostenlose Support Desk bietet ab sofort Hilfe bei Fragen rund um Recherche, Methoden und Ethik im Lokaljournalismus. Unter supportdesk@nrch.de oder telefonisch unter 030 4193 5563. ARD, ZDF und Deutschlandradio wird oft politische Einseitigkeit vorgeworfen. Eine aktuelle Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, kofinanziert durch die Stiftung Mercator, zeigt jedoch, die öffentlich-rechtlichen Nachrichten berichten nicht einseitiger als andere Medien. Insgesamt ähneln sich private und öffentlich-rechtliche Berichterstattung stark und fokussieren vor allem auf Negatives. Die Autorinnen der Studie empfehlen, diesen Fokus angesichts wachsender Demokratieskepsis in der Gesellschaft zu hinterfragen. Tja, und das war's schon wieder für heute vom Medienmagazin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.